Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Mit dieser Folge starten wir einen neuen Themenblock. Es wird um Luftbilder gehen. Und wir starten auch gleich mit einer neuen Serie, die wir bisher noch nicht besprochen haben, Barbie. Das ist jetzt auch eine Serie, mit der ich bisher noch keine Berührungspunkte hatte. Das ist ein Fund, den Marc im letzten Jahr gemacht hat. Und ich tippe mal drauf, dass du auf der Suche warst nach anderen Serien, in denen Sprecher mitsprechen, die du gerne hörst. Hier zum Beispiel Svenja Pages. Gehe ich da richtig in der Annahme? Hallo Marc.
Hallo Heike. 50% davon ist richtig. Ich war auf der Suche. Ich war wieder im Synchronwerk von Alexandra Dörck und habe geschaut, was es da noch gibt, was ich noch nicht kenne. So haben wir auch Detektiv Columbus zum Beispiel gefunden. Hier war es jetzt Barbie und ich habe einfach mal gemeint, ich höre mir eine Folge an. Es ging dort um ein Tennismatch. Ich fand die Folge dann ganz nett und habe gemeint, okay, kann man sich vielleicht mal noch die ein oder andere anhören. Und weil wir ja ohnehin schon vorhatten, einen Luftbild-Themenblock zu machen, uns aber irgendwie noch die dritte richtige Folge gefehlt hat, hat hier Barbie und die Trauminsel gut reingepasst. Die Hörspielserie Barbie gibt es gleich in zwei Variationen, nämlich einmal aus dem Hause Europa und einmal vom Label Kiosk. Europa hat in der zweiten Hälfte der 1980er etwa 20 Folgen herausgebracht, Kiosk ein paar Jahre später, Anfang der 90er, ebenfalls ungefähr dieselbe Anzahl. Die Folgen überlappen aber so gut wie nicht, es sind also alles eigenständige Geschichten. Interessant sind die Sprecher in der Serie. Barbie wird in der Europaserie von Svenja Pages gesprochen, die ich zum Beispiel eher als Schauspielerin, zum Beispiel aus der Fernsehserie Ein Fall für zwei, kenne. Und Barbie in der Kiosk-Version wird von Elisabeth Günther gesprochen, deren Namen mir bis jetzt in meinem Hörspieluniversum noch nicht bekannt war. Bekannt dürfte der Sprecher von Ken der Europa-Version sein. Das ist nämlich niemand anders als Bob Andrews von den drei Fragezeichen, also Andreas Fröhlich. Die Serie dreht sich um das Leben der drei Hauptcharaktere, allen voran natürlich Barbie. Sie arbeitet als Model und als Modedesignerin. Außerdem gibt es noch Ken, ihren Freund. Er arbeitet in einer Folge in einer Werbefirma. Beide dürften über 18 sein, denn sie fahren Auto. Dazu gibt es noch Barbies jüngere Schwester Skipper, die ebenfalls mit den beiden zusammen in einem großen Haus wohnt. Skipper ist Schülerin, minderjährig und warum sie jetzt nicht bei ihren Eltern wohnt, sondern hier bei Barbie und Ken, das kommt aus den Folgen nicht raus. In der Serie gibt es einen starken Kontrast des Charakters zwischen Barbie und Skipper. Während Skipper laut ist, sich über vieles aufregt, spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, ist Barbie mehr oder weniger das Gegenteil. Sie ist eher ruhig, sie kann sich auch mal aufregen, aber selbst das kommt irgendwie ruhig rüber und ist dann mehr eine Empörung, habe ich den Eindruck. Und oftmals sagt sie Dinge wie, das ist doch jetzt gar nicht mehr wichtig, wenn Skipper immer noch am Zetern ist. Überspitzt formuliert könnte man sagen, Barbie geht zen-beruhigt durchs Leben. Und sie kann Leuten, die ihr mal übel mitgespielt haben, auf Dauer auch nicht wirklich böse sein. Die Serie spielt in einer nicht näher bestimmten Stadt, ich vermute irgendwo in Deutschland. Und Barbie, Ken und Skipper wohnen ein wenig außerhalb. Es ist also absolut notwendig, dass sie ein Auto haben, sonst kommen sie nirgendwo hin. Die Geschichten der Serie sind nur in den seltensten Fällen Kriminalfälle. Es wird mal ein Auto gestohlen, es gibt mal einen Hackerangriff oder wie hier, Barbie beobachtet einen Überfall. Aber meist sind die Geschichten eher Ereignisse, die halt so im Leben passieren. Es geht um ein Tennismatch, es geht um eine Übernachtung bei einer Freundin oder eine Fernsehshow. Im Hörspielparadiesforum hat ein Nutzer das mal mit dem netten Wortspiel Slice of Life beschrieben und das trifft es ganz gut. Man könnte die Serie durchaus mit Honey und Nanny vergleichen, dann allerdings mit deutlich weniger handelndem Personal.
Zu den speziellen Fakten. Barbie und die Trauminsel ist Folge 20 aus dem Hause Europa und stammt aus dem Jahr 1989. Das Skript hat unser allseits geschätzter Autor H.G. Francis geschrieben. Auf dem Cover sehen wir Barbie und Ken in Action auf einem Segelboot. Ken legt sich da ganz engagiert ins Zeug und zieht mit voller Kraft an irgendwelchen Leinen. Im Hintergrund sehen wir auch noch einen Heißluftballon über den Himmel segeln. Das ist eine Szene, die so im Hörspiel jetzt eigentlich nicht vorkommt, aber ich finde sie eigentlich für die Story doch indikativ. Im Klappentext ist die Rede davon, dass Barbie Urlaub machen will, was ich auch nicht so ganz einsehe, denn eigentlich ist sie auf der Insel, um dort zu arbeiten. Vielleicht ist das ihre Vorstellung von Traumurlaub. Sie geht in ihrem Beruf offenbar so auf, dass Arbeit und Urlaub schon miteinander verschwimmen. Aber Barbie beobachtet einen Überfall und dann werden sie, Ken und Skipper, in ein gefährliches Abenteuer hineingezogen. Das Hörspiel dauert 41 Minuten und die erzählte Zeit erstreckt sich über eine gute Woche, wobei sich die Handlung auf 3 oder 4 Tage beschränkt und dazwischen werden dann einfach ein paar Tage übersprungen.
Die Geschichte beginnt mit Wassersport. Barbie, Ken und Skipper sind für 2 Wochen auf einer Insel. Es ist mehr oder weniger Urlaub, aber für Barbie ist es auch Arbeit. Sie soll nämlich eine Modekollektion erstellen und vorführen. Jetzt aber schwebt sie gerade in einem Fallschirm hoch in der Luft. Der Fallschirm wird über ein langes Seil von einem schnell über die Wellen rauschendes Motorboot gezogen. Ken und Skipper rennen nebenher am Ufer. Skipper findet das auch total toll. Sie möchte das auch machen und sie wollen unbedingt nachher Elise fragen, ob das heute noch geht. Elise ist die Frau, die das Motorboot fährt. Am Sonntag steht auch noch ein Flug mit einem Heißluftballon an. Auch den würde Skipper gerne machen, aber bis jetzt hat nur Barbie einen Platz ergattern können. Dann landet Barbie, Ken und Skipper rennen hin. Dort hat sich schon eine riesige Menschentraube angesammelt, denn alle haben gesehen, wie elegant Barbie in der Luft geschwebt ist. Sie klatschen. Aber Barbie hat dafür im Moment keinen Nerv. Sie zieht Ken und Skipper zur Seite und flüstert ihnen leise und clandestin zu, sie habe etwas ganz Ungewöhnliches beobachtet, während sie hoch oben in der Luft geschwebt ist. Denn sie hatte guten Blick auf ein Haus und dort sei ein Mann herausgestürzt mit einem Motorradhelm. Eine Frau sei ihm gefolgt und der Mann habe die Frau wohl niedergeschlagen und die Frau sei gestürzt. Dann sei der Mann auf sein Motorrad gestiegen und wäre quer durch den Garten davon gebraust. Dann müssen sie dieses Gespräch aber unterbrechen, denn Elise kommt zu ihnen, sie hat wohl das Motorboot noch vertäut. Und Skipper fragt, ob sie dann jetzt auch fliegen könnte, aber das geht heute nicht mehr, sagt Elise. Die Wellen seien zu stark, sie könnte mit dem Boot heute nicht mehr schnell genug fahren.
Da Skipper heute also leider nicht mehr zum Parasailing kommt, können die drei das Haus aufsuchen, das Barbie aus der Luft gesehen hat und wollen dort mal nachfragen, ob die überfallene Frau vielleicht Hilfe braucht. Barbie möchte sich als Zeugin anbieten für den Fall, dass die Frau Anzeige erstatten will. Die drei finden auch das richtige Haus. Es ist eindeutig, im Vorgarten sind Reifenspuren quer durchs Blumenbeet und sie klingeln an der Tür. Eine Frau macht auf und die trägt auch einen Verband um den Kopf. Also auch das deutet darauf hin, dass Barbie da durchaus richtig beobachtet hat, dass hier ein Angriff stattgefunden hat. Aber als sie sich anbietet als Zeugin, leugnet die Frau. Hier hätte überhaupt kein Überfall stattgefunden. Sie sei auf der Terrasse gestürzt und was die drei eigentlich von ihr wollen, knallt ihnen mehr oder weniger die Tür vor der Nase zu. Barbie ist etwas verwirrt. Sie ist doch sicher, dass sie hier irgendwas Ungewöhnliches beobachtet hat, kann gar nicht verstehen, warum die Frau an der Tür steht, übrigens, dass sie Frau Heinen heißt, so abweisend ist. Sie möchte jetzt zur Polizei gehen, zum Polizeichef der Insel. Der ist bekannt unter dem Namen Schnauzi, scheint sein offizieller Spitzname zu sein, gegen den er selbst auch nichts hat. Eigentlich heißt er offiziell Schnauzenberger und möchte sich einfach mal mit dem beraten, was der von ihrer Beobachtung hält.
Auf dem Weg dorthin treffen sie den Juwelier Hansen. Er teilt ihnen mit, in sein Geschäft sei eingebrochen worden. Das ist für Barbie insofern relevant, als auch ein Ring von ihr gestohlen worden ist. Barbie hat im Juweliergeschäft eine Jeans-Kollektion ausgestellt und dazu gehört wahrscheinlich als künstlerisches Konzept auch noch ein Ring, den sie mit ausgestellt hat. Der Ring ist ihr sehr wichtig, denn das war der Lohn für einen Designjob aus der Vergangenheit. Insofern ist sie jetzt ziemlich traurig. Der Juwelier selbst bedauert natürlich Barbies Verlust, ist aber eigentlich gar nicht so geknickt, denn das zahlt natürlich für ihn alles die Versicherung. Und außerdem, meint er, wird man die Diebe bestimmt bald geschnappt haben, denn es gäbe nur 4 Wege, von dieser Insel herunterzukommen. Mit der Fähre nach Dänemark, daraus haben wir geschlossen, dass es sich um eine Insel in der Nord- oder der Ostsee handelt, mit dem Zug über den Bahndamm, mit einem Flugzeug oder einem schnellen Motorboot. Und Skipper wirft dann ganz erstaunt ein, ja, viel mehr Möglichkeiten gibt es in einer x-beliebigen anderen Stadt auch nicht. Ja, meint der Juwelier, aber der Polizeichef wird all diese Wege engstens überwachen Und deshalb ist er so positiv gestimmt.
Also das Geschäftsmodell dieses Juweliers habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum da jetzt irgendeine Modekollektion in einem Juweliergeschäft ausgestellt wird. Aber ich habe es mir so zusammengereimt, dass der Ring der Lohn für eben diese Modekollektion war und deshalb zu diesem Gesamtkonzept gehört. Außerdem wurden auch noch Bilder gestohlen, die ein Inselmaler dem Juwelier zur Verfügung gestellt hatte. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, sein Juweliergeschäft läuft nicht so gut und er muss hier auf andere Standbeine ausweichen. Was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass Ken anbietet, sie könnten ja mal die Augen aufhalten und möglicherweise an der Aufklärung dieses Überfalls mitarbeiten. Da hat sich in meinem Hinterkopf so eine Stimme gemeldet, es könnte ja sein, dass der hier irgendwie einschlägige Erfahrung hat. Da hat sich dann doch Andreas Fröhlich wieder als Bob Andrews aus meinem Hinterkopf gemeldet. Barbie ist jetzt zwar ziemlich niedergeschlagen, weil dieser Ring, der geklaut wurde, ihr doch sehr viel bedeutet hat. Aber auf der anderen Seite ist es einfach ihre Persönlichkeit, dass sie Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, halt einfach so hinnimmt. Sie sagt, naja gut, Schwamm drüber, gucken wir nach vorne. Wir gehen jetzt in die Boutique von Elise, die Frau, die heute Morgen das Motorboot gezogen hat, aber das scheint nur ihr Hobby zu sein. Ihr Hauptjob ist wohl die Boutique und Elise hat wohl auch Barbie eingeladen für 2 Wochen auf die Insel, um mit ihr an der neuen Kollektion zu arbeiten. Als sie in der Boutique ankommen, eröffnet Elise Barbie jetzt auch noch, dass sie eine Modenschau im Kurzentrum klargemacht hat. Und dabei wird wohl auch geholfen haben, dass Barbie schon einen gewissen Ruf hat als Top-Modedesignerin. Und die ganze Insel spricht im Prinzip schon davon, dass diese berühmte Persönlichkeit sich gerade hier aufhält. Während sie nun alle an den neuesten Entwürfen arbeiten, auch Skipper und Ken machen da tatkräftig mit, kommt jetzt Schnauzi, der Polizeichef der Insel, vorbei. Er wollte mit Barbie sowieso nochmal über den gestohlenen Ring reden. Bei der Gelegenheit teilt Skipper dem Polizeichef jetzt auch sämtliche Beobachtungen von Barbie mit. Skipper ist einfach die vorlaute Göre, die nicht den Mund halten kann und immer mit allem rausplatzt. Deshalb erzählt sie jetzt auch von dem Überfall, obwohl Barbie ihn ja beobachtet hat und fragt mal nach der Meinung, was hält denn Schnauzi davon? Aber der sagt, ja, Frau Heinen, die kenne ich zwar, aber nö, bisher hat die noch keinen Überfall gemeldet.
Nach ein paar Stunden Arbeit im Kleidergeschäft gehen Barbie, Ken und Skipper zurück an den Strand. Denn dort findet jetzt die Windsurf-WM statt. Es ist sehr windig und das hört man, das ist akustisch gut gemacht. Während sie also den Surfern bei ihren Kunststücken zuschauen, sprechen sie mit dem Polizeichef, der scheint dort auch im Kampfrichterteam zu sein. Er übergibt den dreien eine Einladung von Ben Storm, einem der Surfer. Der habe Barbie nämlich beim Fallschirmgleiten gesehen und habe sie und ihre Freunde kurzerhand zu seiner Party eingeladen, die er am Wochenende abhalten will. Die drei freuen sich und wollen natürlich gerne kommen. Dann beobachtet Skipper, wie in der Ferne Frau Heinen, also die Frau, die Barbie gesehen hat, dass sie überfallen worden ist, wie diese Frau Heine mit einem Mann spricht. Der Mann trägt einen Motorradhelm, schwarz mit gelben Streifen, genau wie der Motorradfahrer, den Barbie gesehen hat. Das Gespräch ist allerdings sehr ruhig und das fällt den dreien auf. Denn niemand, der überfallen worden ist, wird doch mit dem Täter so ruhig sprechen. Skipper macht den Polizeichef darauf aufmerksam, der rennt irgendwo hin, möchte ein Fernglas holen, kommt aber zu spät. Sie hören und sehen das Motorrad noch abbrausen, aber es ist zu weit weg, sie können das Nummernschild nicht erkennen. Danach widmen sich alle noch dem Windsurf-Wettbewerb, aber der muss nach einer gewissen Zeit abgebrochen werden, da der Wind zu stark wird. Also gehen Barbie, Ken und Skipper zurück ins Hotel. Dort treffen sie schon wieder auf ein Motorrad. Das scheint sie, habe ich den Eindruck, regelrecht zu verfolgen. Es ist wohl auch die Maschine vom Überfall. Zumindest sieht sie farblich, chrommäßig und so weiter so aus. Die Maschine hat aber kein so auffälliges Alleinstellungsmerkmal wie in dem Hörspiel Captain Blitz, Dunkle Geschäfte. Als Paco immer über das Motorrad mit dem grünen Tank und violetten Streifen spricht. Hier ist nur die Rede von sehr viel blitzendem Chrom. Barbie wird jetzt unsicher, wenn diese Frau Heinen doch mit dem Motorradfahrer spricht, selbst sagt, dass sie nicht überfallen worden ist. Vielleicht hätte sie, also Barbie, sich ja dann geirrt und das, was sie vom Himmel aus gesehen hat, war etwas völlig anderes.
Der Rest des Tages vergeht jetzt für Barbie, Ken und Skipper mit einem Kaffeebesuch und einem Stadtbummel. Und als sie abends zurück ins Hotel kommen, findet Barbie in ihrem Zimmer einen Brief, den offenbar jemand unter der Tür durchgeschoben hat. Es ist ein anonymer Brief, mit Schreibmaschine geschrieben, und es ist eine Drohung. Steckt eure Nasen nicht in Dinge, die euch nichts angehen. Barbie ist erstmal total verwirrt, denkt sich, wo haben wir denn unsere Nase in eine Angelegenheit reingesteckt, die uns nichts angeht? Ken rekapituliert, was sie den ganzen Tag über getan haben. Naja gut, also diese Frau Heinen könnte sich irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt haben, dadurch, dass sie ihr auf den Kopf zugesagt haben, wir haben hier einen Überfall beobachtet und den streitet sie ab. Dann haben sie mit dem Juwelier geredet und Ken hat ja da seine Hilfe angeboten. Vielleicht ist das auch eine Angelegenheit, wo sie sich raushalten sollen. Ansonsten haben sie noch mit einigen Surfern bei der Windsurf-WM gesprochen, mit Besuchern im Café, mit Besuchern aus der Boutique. Dann hatten sie offenbar noch eine Auseinandersetzung mit einem Kellner im Café, der sich verrechnet hat und ihnen 7 Mark zu wenig Rückgeld gegeben hat. Also irgendwie haben sie heute mit sehr vielen Leuten geredet, aber sie sind sich keiner Schuld bewusst, dass sie sich irgendwo eingemischt hätten, wo sie nichts zu suchen haben. Aber Drohbriefe, das ist kein Pappenstiel. Sie wollen sofort zu Schnauzi und mit der Polizei darüber sprechen. Aber kaum sind sie die Treppe runtergegangen auf dem Parkplatz, hören sie ein Klirren. Und als sie um die Ecke biegen, braust schon wieder ein Motorrad weg, können nicht mehr genau sehen, ob das wieder dieses komische, krummblitzende Ding ist, das sie den ganzen Tag schon verfolgt. Aber sie sehen, bei ihrem Ferrari ist die Windschutzscheibe eingeschlagen und auf dem Fahrersitz liegt ein erneuter Brief, diesmal aus Zeitungsbuchstaben ausgeschnitten und der Wortlaut ist nur noch jetzt kapiert. Das scheint hier eine ziemlich schnelle Eskalation zu sein. Dieser Wortlaut legt ja nahe, dass der Drohbrief jetzt nicht von einer anderen Person noch stammt, sondern dass es eine Bekräftigung des ersten sein sollte. Ob jetzt von vornherein 2 Drohbriefe geplant waren oder ob das eine Reaktion darauf ist, dass der Briefeschreiber mitgekriegt hat, dass die 3 auf dem Weg zur Polizei waren, das halte ich jetzt für relativ unwahrscheinlich, weil wie soll er das mitgekriegt haben? Das ist ja erst 10 Minuten her, dass sie den ersten Brief gefunden haben. Da bleibt bei mir nochmal ein kleines Fragezeichen hinter dieser Szene.
Ich dachte zuerst, dass es sich hier vielleicht um 2 verschiedene Droher handelt. Denn der erste Drohbrief ist ja mit Maschine geschrieben und der zweite mit aus Zeitung ausgeschnittenen Buchstaben. Aber ich könnte mir hier auch vorstellen, dass der Maschinendrohbrief früh am Morgen im Hotel abgegeben wurde und der Drohbriefschreiber Barbie verfolgt hat und gemerkt hat, sie geht gar nicht auf den Brief ein. Sie tut also weiter Dinge, die er nicht möchte. Und er hat gar nicht so weit gedacht, dass Barbie den Brief vielleicht noch gar nicht gelesen hat. Und deswegen kam er vielleicht auf die Idee, einen zweiten Drohbrief zu schreiben. Der Polizeichef stellt erste Ermittlungen an, befragt Anwohner und Zeugen und kann herausfinden, dass die Leute ein Motorrad haben wegfahren sehen, in dem Zeitraum, als Barbies Auto beschädigt worden ist. Es hat sich aber leider niemand das Nummernschild gemerkt. Für Barbie, Ken und Skipper ist die Sache aber weiter völlig unklar. Sie haben keine Ahnung, wem sie hier auf die Füße getreten sein sollen. Dann gibt es einen Zeitsprung von 3 Tagen. Was da passiert, wird uns aber nicht erzählt. Wir sind in der nächsten aktiven Szene bei Skipper, die sich eine Zeitung gekauft hat und darin liest. Es ist die Nordsee-Zeitung. Und ich denke, daraus kann man dann wohl schließen, dass die Trauminsel in der Geschichte in der Nordsee liegt, denn das Blatt scheint ein kleines, regionales Blatt zu sein, was nur 1-2 Mal die Woche erscheint.
Und mit den beiden Informationen Nordseeinsel und Bahndamm können wir jetzt, glaube ich, die Insel eindeutig identifizieren. Es wird sich wohl um Sylt handeln.
Skipper liest einen Artikel und ist furchtbar wütend, denn es geht um Barbie-Moden und darin wird Barbie vorgeworfen, Entwürfe gestohlen zu haben. Mir kam jetzt aus dem Artikel nicht raus, ob es um etwas Aktuelles geht, also zum Beispiel die Jeansmoden im Juwelierladen oder die Kleider, die sie jetzt gerade für diese Haute Couture-Kollektion näht oder ob es um ein früheres Ereignis geht. Auf jeden Fall wird Barbie vorgeworfen, geistiges Eigentum anderer Leute gestohlen zu haben. Barbie ist empört. Und das beschreibt die Serie ganz gut. Sie ist nicht wütend, sie zedert nicht rum, sondern sie ist empört. BKS gehen auf jeden Fall jetzt sofort in die Zeitungsredaktion, um sich zu beschweren. Und da wartet eine Überraschung auf sie, denn die Herausgeberin der Zeitung ist Frau Heinen, die Frau, die eigenen Angaben nach nicht überfallen worden ist. Sie sprechen mit der Frau, erklären ihr alles, aber die ist sehr schnippig. Barbie aber hat alle Argumente auf ihrer Seite, denn nicht sie habe geistiges Eigentum gestohlen, sondern man habe vor längerer Zeit ihr Entwürfe gestohlen. Und das hat auch ein Gericht festgestellt. Es gibt dazu ein rechtsgültiges Urteil und das kann sie Frau Heinen gerne zukommen lassen. Und dann kommt eine halbgare Entschuldigung der Herausgeberin der Zeitung. Sie meint, wenn sie wirklich etwas falsch dargestellt hätte, dann würde sie sich natürlich entschuldigen und dann könnte Barbie auch eine Gegendarstellung verlangen. Diese Art der Entschuldigung hat mich an TKKG X7 antwortet nicht erinnert. In der Tat sahen sich ja bei Ute Fleming, als sie der Mittäterschaft bei einem Kameradiebstahl bezichtigen, auf genau dieselbe Weise entschuldigt. Schlussendlich einigt man sich, Barbie wird eine Gegendarstellung in der nächsten Ausgabe der Nordsee-Zeitung bekommen, aber die Ausgabe erscheint erst in 3 Tagen und solange werden alle Leute auf der Insel diesen Bericht lesen können und Barbie für eine Diebin halten.
Ich habe das in der Szene jetzt gar nicht so empfunden, dass Frau Heinen da jetzt Rückzugsgefechte führt. Für mich ging die sehr bereitwillig darauf ein, ach so, ja, wenn da was falsch ist, dann bringen wir natürlich auch eine Gegendarstellung. Diese Einschätzung ändert sich jetzt in der nächsten Szene. Wir überspringen nämlich wieder 3 Tage. Es ist jetzt Samstag, die nächste Ausgabe der Nordsee-Zeitung erscheint. Skipper schlägt sie auf und liest die Gegendarstellung. Ah ja, okay. Aber es ist eine vergiftete Gegendarstellung, denn der Nachsatz lautet: Wir sind nach dem Pressegesetz verpflichtet, eine Gegendarstellung zu drucken, unabhängig vom Wahrheitsgehalt der ursprünglichen Aussage oder sowas in der Art. Also das ist jetzt ein Nachtreten, bei dem eigentlich bei allen Lesern hängen bleiben muss, okay, diese Gegendarstellung ist erzwungen und eigentlich war der ursprüngliche Bericht doch schon richtig. Barbie möchte jetzt nochmal zu Frau Heinen und sie zur Rede stellen, was das denn jetzt sollte. Aber auf dem Weg dorthin geht sie nochmal schnell im Hotel vorbei und dort warten einige böse Überraschungen auf sie. An der Rezeption kriegt sie nämlich 3 Briefe in die Hand gedrückt und alle 3 Briefe enthalten einfach schlechte Nachrichten. Der erste ist vom Kurdirektor, der die Modenschau absagt. So nach dem Motto, ja, wenn hier irgendwelche Plagiatsvorwürfe im Raum stehen, na, dann wollen wir mit dieser Angelegenheit lieber doch nichts zu tun haben. Barbie wird also ausgeladen, ebenso auch von der Einladung zur Ballonfahrt, die am Wochenende stattfinden soll. Von dieser Einladung tritt der Kurdirektor auch zurück. Der 2. Brief beinhaltet eine weitere Absage. Der Juwelier Hansen möchte nämlich die Ausstellung mit Barbies Jeansboden beenden, aus ähnlichen Gründen. Und auch im 3. Brief findet Barbie nochmal eine Absage. Ben Storm, der Surfer, der sie zu seiner Party eingeladen hat, rudert jetzt auch zurück. Ah, vielleicht habe ich doch ein paar zu viele Leute eingeladen. Es wird dann, glaube ich, doch zu voll. Ist vielleicht besser, wenn ihr nicht kommt. Also hier haben wir, glaube ich, wieder ein Beispiel dafür, wie schnell der Hype um eine Person hoch, aber auch runtergeschrieben werden kann. Es scheint ja so, dass Barbie kaum einen Tag auf der Insel war und schon jubeln ihr alle Leute zu. Und kaum ist jetzt so ein komischer Artikel erschienen, ist ihr Stern aber auch genauso schnell wieder gesunken und anscheinend will jetzt niemand mehr was mit ihr zu tun haben. Da Barbie bei Frau Heinen persönlich ja anscheinend nicht weiterkommt, fasst jetzt den Plan, mal mit Elise zu reden, weil Elise wohnt auf der Insel, die kennt Frau Heinen wohl etwas näher und vielleicht hat die ja eine Erklärung dafür, warum diese Zeitungsredakteurin es anscheinend so auf Barbie abgesehen hat.
Barbie, Ken und Skipper suchen also jetzt Elise, finden sie aber nicht in ihrem Laden, aber die Frau ist im Hafen auf ihrem Segelboot. Elise hat die Zeitung auch gelesen und weiß daher Bescheid. Sie sagt aber gleich auch, dass sie mit Barbie weiter zusammenarbeiten wird, Gerüchte hin oder her. Das aber möchte Barbie nicht. Elise glaubt aber nicht, dass bei einem Gespräch mit Frau Heinen etwas herauskommen würde und schlägt Barbie lieber vor, verlass doch die Insel. Ja, du könntest vor Gericht gehen und eine wirkliche Gegendarstellung verlangen und so den Namen reinwaschen, aber das würde ja Zeit dauern und ob's das alles wert ist, es wäre doch viel einfacher, die Insel einfach zu verlassen. Das aber wiederum möchten jetzt Barbie, Ken und Skipper nicht einfach so klein beigeben. Aber sie sind auch keine Detektive, deswegen weiter ermitteln, Juwelendiebstahl oder den Überfall, das wollen sie nicht und Barbie entscheidet, ich bleib hier, ich mach Urlaub. Diesen Entschluss begrüßt Elise sehr. Ich hatte in der ganzen Szene den Eindruck, dass es Elise nur darum ging, Barbie irgendwie davon abzuhalten, weiter zu ermitteln. Ob Elise was mit dem Juwelendiebstahl oder mit dem Überfall auf Verheyen zu tun hat, irgendwie deutet im Moment alles so ein bisschen darauf hin. BKS gehen dann weiter, ich glaube in ein Schwimmbad, und treffen dort auf den Polizeichef. Auch er findet die Entscheidung, Urlaub zu machen, sehr gut. Und weil ich ja gerade Elise schon verdächtig habe, war jetzt hier die Frage, steckt der Polizeichef auch mit denen unter einer Decke? Denn er hat ja nach wie vor keine Spuren gefunden. Und das sagt er jetzt nochmal. Weder vom Motorradfahrer noch von den Dieben gibt es irgendeine Spur. Der Polizeichef gibt den drei noch ein paar Informationen über Frau Heinen. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass, obwohl die Frau in einem tollen Haus wohnt, es ihr finanziell irgendwie doch gar nicht so gut geht. Auch der Zeitung nicht. Und dann spekuliert Barbie, vielleicht wollte Frau Heinen mit diesen Skandalgeschichten die Auflage hochtreiben.
Schnauzi und Barbie verabreden sich am Ende dieses Gesprächs auf jeden Fall noch für morgen, Sonntag. Da soll ja diese Ballonfahrt stattfinden, zu der Barbie ursprünglich eingeladen und jetzt aber doch wieder ausgeladen wurde. Für mich klang das in der ersten Szene, als davon geredet wurde, so, als ob da ein Ballon am Sonntag aufsteigen würde. Aber es scheint hier dann doch wieder eine Ballonwettfahrt oder ein Festival zu sein. Auf jeden Fall nähern sich Barbie, Ken und Skipper am Sonntag diesem Startgelände und da müssen wohl zahlreiche Ballons rumstehen, die gerade für den Start vorbereitet werden. Das Gelände ist auch weiträumig abgesperrt, sodass man eigentlich nur von Weitem beobachten kann. Die drei suchen sich jetzt also einen Standort, von dem aus sie das ganze Spektakel betrachten wollen. Zufälligerweise ist da irgendwo ein Schuppen in der Nähe. Und aus diesem Schuppen hören sie jetzt verdächtige Geräusche, Gepolter. Sie gehen nachschauen und finden dort einen gefesselten und geknebelten Juwelier Hansen. Nachdem sie ihn befreit haben, erzählt er, ja, er ist hinterrücks niedergeschlagen worden. Eigentlich sollte er da hinten mit dem Ballon Nummer 4 aufsteigen. Oh, der fährt gerade weg. Wer sitzt denn da jetzt drin? Und da kombiniert Barbie jetzt messerscharf. Das ist ein Fluchtweg von der Insel. Das ist ein Weg, der nicht kontrolliert wird. Da wird jetzt die Diebesbeute von dem Überfall aufs Festland geschafft. Denn die Ballons werden natürlich vor ihrer Fahrt nicht kontrolliert werden. Man muss jetzt also schnellstmöglich Schnauzi verständigen, damit der dafür sorgt, dass der Ballon eben nicht ungesehen irgendwo auf dem Festland landet und die Insassen mitsamt ihrer Beute entkommen, sondern dass der Ballon irgendwie in Empfang genommen wird.
Alle rennen jetzt zum Startfeld und informieren den Polizeichef. Der verfrachtet Barbie, Ken und Skipper kurzerhand in seinen Polizeihubschrauber und dann knattern die vier den Ballons hinterher. Insbesondere interessieren sie sich natürlich für den Ballon Nummer 4, also der, in dem der Juwelier eigentlich hätte starten sollen. Sie sind recht schnell am Festland, der Ballon setzt zur Landung an und in der Nähe wartet ein Auto. Der Polizeichef landet jetzt in der Nähe des Autos, sodass er das am Wegfahren hindert. Gleichzeitig geht er über Megafon und Lautsprecher die Verbrecher, es sind zwei, auffordern, sich zu ergeben. Das passiert dann irgendwie auch. Er hat wahrscheinlich auch Kollegen vom Festland zu Hilfe gerufen und dann enttarnen sich die Ganoven. Das eine ist der Motorradfahrer, man erkennt ihn an dem Helm mit dem gelben Streifen, und das andere ist Elise. Und da sind alle baff. Barbie befragt dann Elise, denn sie kann es irgendwie nicht glauben. Die Frau war ihr sympathisch. Elise erzählt dann die ganze Geschichte. Frau Heinen habe nämlich aus Geldnot den Juwelier überfallen. Das habe Elise irgendwie mitbekommen. Diese habe dann den Komplizen, diesen Motorradfahrer, ihren Freund, zu Frau Heinen geschickt. Und der hat ihr die Diebesbeute vom Juwelier abgenommen. Und das konnte Frau Heinen natürlich nicht der Polizei gegenüber zugeben. Denn dann hätte sie sich ja selbst des Einbruchsdiebstahls bezichtigt. Außerdem kommt heraus, dass Elise auch diejenige war, die dafür gesorgt hat, dass Barbie schlechte Presse bekommt. Denn Elise wollte, dass Barbie von der Insel verschwindet oder irgendwie auf jeden Fall aufhört, herumzuschnüffeln. Denn wenn Barbie irgendwann per Zufall herausfinden sollte, dass Frau Heinen die Juwelendiebin ist, dann wird sie vielleicht auch auf Elise kommen. Dann verhaftet der Polizeichef alle. Und dann kommt wieder ein Barbie-Serienmoment, denn Elise tut Barbie leid. Trotz allem. Der Polizeichef aber hat die gegenteilige Meinung, Elise ist für ihre Taten selbst verantwortlich. Dann steigen alle in den Polizeihubschrauber und fliegen zurück auf die Insel.
Jetzt überspringen wir wieder einige Tage Und zum Schluss gibt es noch einen versöhnlichen Abschluss. Schnauzi hat nämlich dafür gesorgt, dass Frau Heinen, bevor sie in den Knast geht, noch eine Sonderausgabe der Nordsee-Zeitung zusammenstellt. Und diese Sonderausgabe ist fast ausschließlich Barbie gewidmet und stellt ihren guten Ruf jetzt natürlich wieder her. Da könnte man sich jetzt fragen, wie unabhängig diese Nordsee-Zeitung ist, wenn offenbar jeder da irgendwie redaktionell Einfluss nehmen kann, in welche Richtung die Berichterstattung jetzt erfolgen soll. Barbie kommt am Ende übrigens dann auch noch zu ihrer Ballonfahrt. Schnauzi steigt mit ihr zusammen auf, sie fliegen über die Insel. Und als sie über den Strand schweben, jubeln ihnen alle Leute zu, die jetzt die Zeitung gelesen haben und offenbar ihre Meinung innerhalb von einer Woche jetzt zum zweiten Mal gedreht haben. Und jetzt ist Barbie natürlich wieder der Star. Der Kurdirektor persönlich macht ihr dann vom Strand aus per Megafon noch die Mitteilung, dass er auf jeden Fall gerne hätte, dass Barbie ihre Modekollektion jetzt doch im Kurzentrum noch präsentiert. Und damit ist jetzt alles wieder in Butter und die Folge endet so. Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich zuerst gefragt, warum diese Eskalation des Drohbriefeschreibers denn so schnell ging, aber das haben wir ja eben schon geklärt. Und des Weiteren habe ich mich noch ein bisschen gefragt, was hatte es eigentlich mit diesem ruhigen Gespräch auf sich, das Skipper beobachtet hat, als Frau Heinen mit dem Motorradfahrer in den Dünen offenbar ganz normal geredet hat, kurz nachdem sie von ihm überfallen worden ist.
Jetzt im Nachgang, wenn man die Geschichte kennt, könnte ich mir vorstellen, dass das der Zeitpunkt war, als Elise über den Motorradfahrer Frau Heinen quasi den Auftrag gegeben hat, schlechte Presse für Barbie vorzubereiten. Es war hier für mich jetzt nicht klar, ob Frau Heinen überhaupt jemals mit Elise über diesen Überfall und über diese ganze Sachlage gesprochen hat. Der Motorradfahrer scheint in dem Fall der Bote gewesen zu sein. Gibt es ähnliche Folgen? Eine Folge, die einem sofort einfällt, wenn man diese Barbie-Folge hört, ist natürlich TKKG auf den Schwingen des toten Vogels. Auch dort geht es um geraubte Schmuckstücke und auch die sollen von einem Ort zum anderen transportiert werden, auch in einem Ballon. Und zwar in einem doppelten Boden. TKKG finden das heraus, weil sie feststellen, dass die Brüstung des Korbs des Ballons von außen und von innen unterschiedlich hoch zu sein scheint. Die Bande fährt dann mit dem Ballon und es kommt zu einer dramatischen Szene. Sie fliegen nämlich auf einen Berg zu und es ist unklar, ob sie schnell genug an Höhe gewinnen können.
Eine Folge, an die ich denken musste, war 3 Fragezeichen Dämon der Rache. Das ist ja auch so ein denkwürdiger Einstieg, dass die 3 Fragezeichen auf einer Ballonfahrt sich befinden und von oben etwas beobachten, wobei sie nicht eingreifen können und was dann den Auftakt zu ihrem neuen Fall darstellt.
Und eine Folge, die jetzt eher in Richtung Luftbilder geht, ist TKKG, der Mörder aus dem Schauerwald. Da geht es nämlich um Bilder aus der Luft, die ein Verbrechen zeigen, was beweist, dass ein Verdächtiger ein anderes Verbrechen gar nicht begangen haben kann.
Kommen wir zum Fazit. Barbie war für mich eine neue Serie und ich glaube, von alleine hätte ich mich da gar nicht in Anführungszeichen rangetraut, weil ich irgendwie Barbie-mäßige Themen erwartet hätte. Es ist aber eigentlich eine ganz nette Serie und wie du schon gesagt hast, es sind eigentlich Episoden aus dem Leben, die sich ganz nett weghören. Barbie ist in der Tat tiefenentspannt, hat für alles und jeden Verständnis. Hier sogar für Elise, die sie ja nach Strich und Faden irgendwie verraten hat. Aber Barbie sagt am Ende, ich mag sie aber trotzdem noch. Das ist ein Charakterzug, der schnell nerven kann. Hier bei Barbie aber irgendwie so natürlich rüberkommt, dass man Barbie trotzdem immer noch sympathisch findet. Also da machen andere Serien mit zu viel Verständnis weniger richtig, wo man einfach danach nur noch mit den Augen rollen kann, so nach dem Motto, du kannst doch auch nicht jetzt für alles und jeden nur Verständnis aufbringen. Aber Barbie nimmt man das irgendwie trotzdem ab. Andreas Fröhlich hat sich ja in mehreren Podcasts mehr oder weniger von dieser Rolle distanziert, von Ken. Ich finde, er muss sich für diese Rolle nicht schämen. Es ist eine nette Serie. Die Rolle ist auch sympathisch angelegt. Und ich kann sogar nachvollziehen, wie er da reingerutscht ist, beziehungsweise dass Heike Dine Körting am Anfang dachte, ja, das ist so eine kleine Nebenrolle, da brichst du die zwei Sätze nochmal ein, wie das ja öfters der Fall war. In der ersten Folge dieser Serie hat Ken wirklich nur drei Sätze und er wird vom Erzähler auch irgendwie missverständlich eingeführt. Es ist die Rede von, da kommen Barbie, ihre Schwester Skipper und ihr Freund Ken, sodass der Bezug gar nicht klar ist, ob das vielleicht der Freund von Skipper ist, der nur in dieser Folge einmal auftaucht. Dass es tatsächlich eine Hauptperson ist in der Serie, war von dieser ersten Folge vielleicht wirklich nicht so ganz klar. Ein paar Ungereimtheiten in der Story habe ich in dieser Folge festgestellt. Also über ein paar Sachen bin ich gestolpert. Diese Plagiatsvorwürfe kamen für mich ein bisschen aus dem Nichts. Ich war mir da nicht sicher, ob das vielleicht ein Verweis auf eine frühere Folge sein sollte. Und auch ein paar andere Sachen kamen für mich ein bisschen holprig daher. Aber insgesamt kann man darüber hinwegsehen und tut der Story eigentlich nicht großen Abbruch. Ein bisschen gewundert habe ich mich zum Beispiel darüber, dass der Polizeichef hier überall involviert ist, alles macht und alles kann. Er ist ja nicht nur Polizeichef, er ist ja auch noch Kampfrichter bei der Surf-WM. Er scheint auch Kampfrichter bei diesem Ballonwettfliegen zu sein. Er kann Hubschrauber fliegen. Er kann offenbar auch Ballon fahren am Ende mit Barbie, Ken und Skipper. Also wann der überhaupt Zeit hat, Polizist zu sein, weiß ich nicht. Es sei denn, die Kriminalitätsrate auf Sylt ist tatsächlich dermaßen niedrig, dass er sich den ganzen Tag nur langweilt. Über die Sprecher kann man keinesfalls meckern. Das sind etablierte Europa-Persönlichkeiten. Wir haben hier als Polizeichef Schnauzi Wolfgang Völz, den man zum Beispiel ja als Opa Peck von den drei Fragezeichen kennt. Skipper ist mit Verena Großer besetzt, die man vielleicht auch als Anja von den Hanni und Nanni Hörspielen kennt. Und auch die Stimme von Frau Heinen bzw. Elise kam mir bekannt vor, auch wenn ich die Namen jetzt gerade nicht parat habe. Ich muss zugeben, ich habe die Serie jetzt noch nicht komplett durchgehört. Dafür war sie mir dann doch nicht spannend genug. Aber wie gesagt, so eine oder zwei Folgen mal nebenher hören kann man auf jeden Fall machen. Für mich kriegt sie ein wohlwollendes Neutral bis Daumen hoch.
Mein Fazit. Ich finde, die Folge hier fängt gut an. Man ist gleich in einem Geheimnis drin. Barbie beobachtet etwas Mysteriöses. Ich mag solche Anfänge immer, dass ich also keine lange Exposition habe, sondern gleich quasi reingeworfen werde. Zuerst ermitteln sie ja aktiv, dann fällt aber der Satz, wir sind keine Detektive. Es gibt einige Verdächtige. Ich muss sagen, Elise, die Täterin, habe ich sehr spät erst verdächtigt, erst als sie Barbie quasi von der Insel runterwerfen wollte. Vorher war das einfach eine Person, die Barbie eingeladen hat. Wen ich allerdings verdächtigt habe, das war der Polizeichef. Der kam mir sehr shady rüber. Vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, dass mich die Stimme an den Mechaniker aus der TV-Serie Airwolf erinnert hat. Das ist zwar auch ein netter Charakter, aber irgendwie hat die Stimme für mich so gar nicht zu einem Polizeichef gepasst. Das liegt natürlich jetzt nur an mir und das ist kein Vorwurf an die Besetzung, aber so wie du einmal ja gesagt hast, dass für dich Scarlett Lubowski Biene Maja ist und eben nicht Gabi Glockner, so ist diese Stimme für mich so charakteristisch Airwolf, dass ich sie in anderen Rollen, dass sie mir irgendwie falsch vorkommt. Gut eingebaut fand ich, dass zu Beginn des Hörspiels eigentlich die Fluchtmöglichkeit mit dem Ballon schon angesprochen wurde. Ich habe es nur nicht gemerkt. Wir haben ja am Anfang gesagt bekommen, dass Barbie zu einer Ballonfahrt eingeladen worden ist. Und danach kommt die Aussagen über, welche Fluchtmöglichkeiten es denn von der Insel gibt. Und diese vier werden ja alle aufgezählt. Eigentlich hätte man da drauf kommen können, welche andere Möglichkeiten gibt es denn? Und dann wäre man vielleicht auf den Ballon gekommen. Mir ist das aber nicht aufgefallen. Ich stimme dir zu, Barbie ist wirklich sehr ruhig, regt sich nicht dauerhaft auf und verzeiht auch vieles. Aber auch da muss ich sagen, ich find's auch angenehm und sympathisch hier angelegt. Es ist halt einfach ihr Wesenszug. Ich habe den Eindruck, die Serie möchte das nicht transportieren. So muss man sein. Man muss für alles Verständnis haben. Und niemand tut etwas Böses, weil er böse ist, sondern nur aus irgendwelchen Umständen. Sondern das ist halt einfach Barbie. Da gibt es neuere Serien, wie zum Beispiel die drei Ausrufezeichen, wo ich den Eindruck habe, dass es in die andere Richtung geht. Ich kann nur sagen, mir gefällt diese Folge und mir gefällt auch die Serie, auch wenn ich noch nicht alles gehört habe. Insofern Daumen hoch. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat setzen wir den Themenblock Luftbilder fort und wir besprechen wieder eine neue Serie, die Pollution Police, in denen die Luftaufnahmen eine anders gelagerte Rolle spielen werden. Bis in 4 Wochen.